Herzlich willkommen zum Wochenrückblick. Ich bin Robert Meyer und heute ist der 6. Dezember 2025.
Letztes Jahr, der Nikolaus, war nicht besonders schön. Ich stellte meine Stiefel raus und habe sie nie mehr gesehen.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Werte Hörer, wie lief die Neugründung der Jungen Alternative in Gießen ab? Welche Familienunternehmer stellen sich auch nach dem Debakel um die Deutsche Bank und Co. gegen die Brandmauer? Und was sagt die neue Anti-Islamismus-Initiative der deutschen Bundesregierung? Das und vieles mehr haben wir in dieser Woche mit unseren Gästen besprochen. Hören Sie jetzt das Nikolaus-Best-of. Wie jedes politische Großereignis mit kontroverser Besetzung, so rief auch die Neugründung der Jungen Alternative in Gießen stark polarisierte Bewertungen bei Teilnehmern und Medien hervor. Linke und linksextreme Protestteilnehmer beklagten sich über Polizeigewalt und berichteten von einem zu großen Teilen friedlichen Protest. Die Rechte und ihre Unterstützer sahen sich, man muss leider sagen, erwartungsgemäß mit dem gewalttätigen Teil des Protests konfrontiert. 25.000 Gegendemonstranten sollen es laut Gießener Polizei gewesen sein. Viele davon angestachelt durch wochenlange mediale Skandalisierung der nunmehr vollzogenen Neugründung der AfD-Jugendorganisation. Wir beleuchteten die Ereignisse und ihre Auswirkungen mit Vadim Derksen von der Jungen Freiheit.
Wir haben die Kanäle gesehen, wir haben die Telegram-Kanäle beobachtet. Da wurde immer klar kommuniziert, was läuft. Und wir waren teilweise schneller an den Barrikaden oder an den Straßenabschwörungen da als die Polizei selbst. Wir waren mit einem Team von 3 Leuten unterwegs, meine Kollegin und dann einen Security, den wir diesmal uns tatsächlich genommen haben und der sich auch völlig ausgezahlt hat, weil wir in Situationen gekommen sind als Journalisten, die für uns auch gefährlich wurde. Wir wurden attackiert, wir wurden angegriffen, wir wurden erkannt und versucht, uns von der Demo wegzudrängen. Ein Beispiel, wir sind raus zu einer Blockierung, die so angekündigt worden ist auf Telegram-Kanal. Wir kommen dort an und da sind auf einmal auf einer Stelle einfach 1000 Demonstranten, die die Zufahrtsstraße, eine Bundesstraße blockieren. Erstaunlicherweise lagen dort schon schön aufgereiht Holzbalken und Äste bereit, diese dann angefangen haben, ganz schnell auf die Straße zu kippen und zu verbarrikadieren. Und die Polizei, da war ein Einsatzwagen genau von der Polizei, die haben nur zugeschaut und sind dann irgendwann mal weggedreht und weggefahren. Und da waren wir plötzlich mitten im Wald, kann man sagen, und unter Feld und Wiesen alleine mit 1000 Demonstranten. Da wurde es mir sehr mulmig, muss ich sagen, weil wären wir als solche erkannt worden, wer wir sind, könnte es gefährlich werden, weil niemand sonst da war. Später kamen dann auf einmal 3, 4 Einsatzwagen von der Polizei, Mannschaftswagen. Die kamen schon, wo die Barrikaden standen, inklusive Straßenschilder, die abgerissen worden sind. Die wurden dort so gestapelt. Die kamen, haben sich das angeguckt, haben gesagt, okay, da können wir nichts machen, sind einfach umgedreht und weggefahren. Und das war wirklich eine sehr bizarre Situation für uns, auch eine absolut unsichere, die mich sprachlos zurückgelassen hat. Ich habe die Polizisten da auch noch angesprochen, wollen sie nicht hier bleiben zumindest, es sind hier Journalisten vor Ort. So weiter. Es wurde nur achselzuckend zur Kenntnis genommen und man ist weitergefahren. Später kamen dann Wasserwerfer und Räumungsfahrzeuge, aber dann war es auch schon was vorbei. Also die Straße war blockiert und die Leute gingen und marschierten dann weiter Richtung Gießen. Es war so gut durchorganisiert, dass alle die gleichen Westen anhatten. Alle hatten dieselben Schutzanzüge. Also man hat gemerkt, hier ist was ganz Großes orchestriert und das ist unser Eindruck. Die Massen haben vielleicht am Ende nochmal die Polizisten überrascht, aber ich glaube im Vorfeld schon, dass einfach zu wenig Polizeipersonal vor Ort da war. Sie waren absolut überlastet. Ich will den einzelnen Beamten auch keine Vorwürfe machen. Es gab zum Beispiel eine Situation, die das auch nochmal deutlich zeigt. Wir sind dann zur nächsten Barrikade gefahren. Die war dann mitten im Dorf, ein Dorf außerhalb von Gießen, durch die dann auch eine Zufahrtsstraße nach Gießen ging. In diesem Dorf haben sich dann vielleicht 200 Antifa-Demonstranten versammelt. Eigentlich keine große Ansammlung als solche, aber die haben dann die ganzen Mülltonnen aus dem Dorf einfach hergezerrt und dort die Straße dann so verbarrikadiert. Also es kam auch in dem Fall natürlich keine Polizei Doch plötzlich sehen wir von Weitem eine riesen Kolonne an Mannschaftsfahrzeugen. Also es waren schätzungsweise 50, wenn nicht sogar mehr. Es sah sehr beeindruckend aus. Alle mit Blaulicht kommen Rücken ran, steigen aus den Fahrzeugen raus, kommen an diese Sperrung ran und da passiert erstmal nichts. Und normalerweise ist es so, dass die Polizei einmal, zweimal, dreimal verwarnt und sagt, räumt, und dann wird geräumt, gewalttätig, also sprich, dann geht die Polizei rein. Aber hier kamen keine Verwarnungen. Die Anwohner standen dort, haben protestiert. Es gab Leute, die mussten zum Krankenhaus, waren Krankenschwestern dort, die gesagt haben, ich muss auf die Arbeit, ich habe Schichtdienst. Es gab Leute, die gesagt haben, wir sind hier zu Besuch, zur Familie. Also wirklich ganz normale Bürger, die nichts mit diesen Protesten zu tun hatten und haben gesagt, bitte lasst uns einfach hier durchfahren. Es wurde alles verweigert von der Antifa. So, und jetzt stand da diese Polizei und auf einmal schiebt sich dieser ganze Pulk der Antifa zur Seite, macht einen Fahrstreifen auf und die Polizeikolonne, diese riesige Kolonne, fährt seelenruhig durch. Einfach durch, begleitet dann mit ein paar Fußpolizisten und ich habe sie gleich angesprochen. Ich sage, was passiert hier gerade? Was ist hier los? Wir sind 18 Stunden im Einsatz, wir sind fertig und wir gehen jetzt in den Feierabend. Und wir haben gerade mit der Antifa ausgehandelt, dass sie uns durchziehen lassen. Wir gehen jetzt einfach. Und das war total schockierend für mich zu sehen, aber man hat einerseits gesehen die absolute Überlastung der Polizisten und die schiere Machtlosigkeit teilweise, ja.
Die aktuelle Stimmungslage in der Ukraine zwischen dem vorrückenden Russland und den Friedensplänen beschrieb die Theaterproduzentin Sina Selensky.
Aktuell natürlich ist es ganz, ganz schlimm mit dem Strom. Also viel schlimmer geworden als je zuvor. Manchmal 12 Stunden lang kein Strom. Darunter leiden sie jetzt, so Wasserprobleme ja auch weiterhin. Und natürlich, dass da, also wo der größere Teil meiner Familie da lebt, die Front auch näher kommt und natürlich sehr laut ist, Einschläge, Drohnen, Raketen drüber fliegen. Das ist natürlich schlimm. Also sie wohnen westlich des Oskil- oder Oskol-Flusses, ja, aber sehr nah dran. Auf der anderen Seite, also der östlichen Seite des Oskol-Flusses, da bei Borowa, da ist ja schon relativ umkämpft alles. Und bei Pisky, Radkivsky, da wird ja auch versucht, über den Oskol-Fluss rüberzukommen seitens Russland. Also es ist da sehr, sehr nah, die Front. Es gibt noch alles, also auch Pakete. Ich sende immer Pakete, das funktioniert auch noch alles gut. Und Apothekenlebensmittel funktioniert, aber sie wohnen ja sowieso ländlich dort. Das ist ein Unterschied natürlich zu den Städten, als in Kiew zum Beispiel. Ja. Sie können sich sehr gut vom eigenen Anbau versorgen, ja, in den ländlichen Gebieten. Das machen sie ja zunehmend. Und die Städter, wenn sie irgendwie Verwandte haben, greifen auch darauf zurück, auf die Ressourcen dort. Natürlich ist es eine große Angst, wenn man ständig über sich alles fliegen hat. Man schirmt es möglichst aber doch ab alles und die machen aber nur noch Online-Unterricht auch, anderes geht nicht mehr. Aber dort in den Gebieten, wo da meine Familie lebt, war ja Russland schon 2022 komplett, ja, schon komplett rübergezogen da und haben sich nur wieder zurückgezogen. Also die kennen auch das Prozedere, wenn ich mal so sagen darf, das wäre für sie jetzt nichts Neues, wenn Russland wieder in diese Gebiete kommt. Sie hatten doch große Hoffnungen gesetzt in diesen Regierungswechsel in Amerika, das hat sich alles so zerschlagen. Und es ist natürlich so, dass die Propaganda, muss man so sagen, also wie auch im Ausland, also oder speziell in Deutschland, dass man sagt, Russland wird nicht aufhören, geht bis Berlin, ja, oder auf jeden Fall Polen und so. Das wird natürlich auch dort kommuniziert. Und sie denken, wenn Frieden ist, also was auch immer ein Friedensvertrag geschlossen hat, also ganz viele, die absolute Mehrheit ist damit einverstanden, Gebiete abzutreten. Das ist überhaupt gar nicht das Thema. Aber man hat ihnen doch schon eingeredet, dass dann trotzdem überhaupt nicht Schluss sein wird. Dass das eigentlich gar nichts bringt und dass deshalb auch ein Frieden eigentlich nichts bringt, den sie sich so sehr wünschen, weil es doch weitergehen wird, weil Russland bis Berlin marschieren will. Deswegen sind sie auch sehr konfus und vollkommen hoffnungslos und resigniert und so, also ist die Stimmung, würde ich mal sagen, auch in Kiew. Es ist immer ein Unterschied, das muss man ganz klar sagen, die zu Russland geneigt sind und die absolut Russland ablehnen. Ja, und das gibt es. Das Land ist zerrissen. wissen, im Grunde genommen ist der Dnieper die Grenze, kann man so sagen, ja, wie die Leute die Einstellung haben. Die einen sehen natürlich dann kein Problem da drin, wenn Russland die Gebiete einnimmt. Und die anderen jetzt in der Westukraine, die immer schon Polen zugeneigt waren und mit den Ostleuten da in den Ostgebieten in der Ukraine gar nichts zu tun haben wollten und sich manchmal sogar als ein ganz anderes Spezies Mensch da beziffern, die sehen das Russland als wahnsinnige Bedrohung, als Feind, als Monster, als irgendwas, ja. Und die anderen denken ganz anders. Man lebt nicht wie vorher insofern. Es ist natürlich auch so, dass einige sind gegangen, die nicht einverstanden sind. Und man hat ja auch denen nahegelegt, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen, also russische Pässe. Das bringt Pflichten mit sich, aber auch Rechte. Und wer das nicht möchte, dem wird schon nahegelegt oder wird auch Druck ausgeübt, dass er dann doch bitte in die Ukraine geht, wenn er Ukrainer bleiben möchte, also in die von Ukraine kontrollierten Gebiete geht. Insofern ist es so, dass die Leute, die dort leben, auch einverstanden sind, unter Russland zu leben. Und das bringt natürlich auch auf Dauer jetzt wieder eine Harmonie in die Gesellschaft.
Japan mischt sich ein in den Konflikt zwischen China und Taiwan und scheint sogar bereit zu militärischen Schritten. Japans neue Premierministerin Sanae Takaichi hatte am 7. November im Parlament den Einsatz von Kriegsschiffen und die Ausübung von Gewalt gegen Taiwan als Beispiele für eine existenzielle Bedrohung von Japan genannt. China warf daraufhin Japan ein Wiederaufleben des Militarismus vor, stoppte bilaterale Kontakte und verhängte wirtschaftliche Sanktionen. Eine Analyse dazu lieferte der Sinologe Jonas Greinberg.
Sanae Takaichi hatte ja vor einigen Wochen im japanischen Parlament gesagt, dass wenn China also gegenüber Taiwan militärische Maßnahmen ergreift, dann würde Japan das auch tun. Japan ist ja seit dem Zweiten Weltkrieg ein pazifistisch angehauchtes Land. Auch in der Verfassung steht, dass die Selbstverteidigungskräfte eben nur zur Landesverteidigung eingesetzt werden dürfen. Und China reagiert natürlich auf solche Aussagen sehr sensibel. In der Verfassung steht, dass Taiwan ein Teil des geheiligten Territoriums ist. Und man muss auch bedenken, was die Geschichte angeht, Taiwan war ja die erste japanische Kolonie. Und China war auch ab 1936 in großen Teilen von Japan kolonisiert. Da gibt es zum Beispiel das Nanjing-Massaker, das dann immer unschöne Erinnerungen weckt. Man hat sich international eigentlich darauf geeinigt, dass man den Status quo mehr oder weniger anerkennt. Es gibt Selbstverwaltung in Taiwan, aber international wird anerkannt, dass es eigentlich nur ein China gibt. Ja, das ist so die Lösung, die man für dieses Problem gefunden hat. Und jetzt vor dem Hintergrund, dass die USA und China sehr stark also in die Konfrontation gehen, steigt natürlich die Gefahr, dass sich China da stärker engagiert. Das ist zu sehen vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um Halbleiter und um seltene Erden. Die USA beschränken ja den Export von Hochtechnologie im Bereich der Halbleiter seit 2018 und China hat das jetzt seit April dieses Jahres den Spieß umgedreht und gesagt, ja gut, dann verhängen wir halt auch Exportbeschränkungen auf seltene Erden. Und bei dem jüngsten Treffen zwischen Trump und Xi hat man dieses Problem nicht wirklich aus der Welt geräumt. Die Chinesen sind ein bisschen zurückgegangen, was diese Exportbeschränkungen angeht, aber es gibt weiterhin Exportbeschränkungen auf 7 von 17 seltenen Erden und die sind eben relevant in der Rüstungsindustrie, in der Elektronik, eigentlich in jedem Bereich, wo man mit Hochtechnologie zu tun hat. Und solange dieses Problem nicht gelöst ist, steigt natürlich die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung, auch gerade vor dem Hintergrund, dass die USA jetzt Japan und Taiwan verstärkt aufbauen als Stellvertreter. Trump war ja Ende Oktober in Japan und hat mit Sanae Takaichi gesprochen. Es wurde dann gesagt, es gibt jetzt ein neues goldenes Zeitalter zwischen den USA und Japan. Es wurde ein Deal geschlossen über die Lieferung von F-35 Kampfjets. Und auch mit Taiwan geht es jetzt weiter. Taiwan bekommt F-16 Kampfjets aus den USA für $330 Millionen. Die sind nicht ganz so fortschrittlich, aber in anderer Hinsicht klotzt Taiwan auf jeden Fall. Der Präsident Taiwans hat vor kurzem gesagt, er will jetzt über die nächsten 8 Jahre $40 Milliarden in die Landesverteidigung investieren und man möchte den Verteidigungsetat auf 5% anheben. um die Diaoyu oder die Senkaku-Inseln, wie sie auf Chinesisch und Japanisch heißen. Das gibt es ja schon seit mehreren Jahren. Es gibt regelmäßig auch Zusammenstöße zwischen der Marine Japans und aggressiven chinesischen Schiffern und auch andersrum. Also das kocht immer wieder hoch und wenn man dann diplomatisch aneinander gerät, dann wird halt der Säbel gerasselt. Aber was jetzt momentan eben eine neue Situation ist, ist, dass die USA nicht mehr in der Lage sind, also unilateral ihre Interessen durchzusetzen. Das haben wir ja gesehen in dem Konflikt um die Exportbeschränkung auf Halbleiter. Da hatte Trump ja angedroht, er würde 100% Strafzölle verhängen, wenn die Chinesen die Exportbeschränkung nicht zurücknehmen. Die Chinesen sind jetzt einen Schritt zurückgegangen und haben die Exportbeschränkung auf einen Teil der seltenen Erden aufgehoben, aber eben nicht auf alle. Und die Tatsache, dass die USA jetzt nicht zu ihrem Wort stehen und unilateral Maßnahmen ergreifen, zeigt eben, dass die USA diese Last auf andere Schultern abwälzen. Und das ist in diesem Maße vorher nicht so passiert. Es gibt auch einen Bündnisvertrag zwischen Taiwan und den USA, aber die USA haben sich immer zurückgehalten, mehr oder weniger, was die militärische Förderung von Taiwan angeht. Und hier sehen wir gerade eine neue Qualität. Und man muss das auch sehen vor dem Hintergrund, dass Taiwan eben der Weltmarktführer ist für Halbleitertechnologie. Und zwar handelt es sich hier um TSMC. Das ist das fortschrittlichste Unternehmen und das einzige der Welt, das also Halbleiter mit der 3-Nanometer-Technologie herstellen kann. Das sind die leistungsfähigsten Chips der Welt.
Nach massiver Kritik ist der Verband der Familienunternehmer in Deutschland eingeknickt und hat seine Brandmauer gegen die AfD erneuert. Gespräche mit AfD-Politikern seien demnach falsch. Auch Einladungen werde es nicht mehr geben. Verbandspräsidentin Marie-Christine Ostermann fügte hinzu, der Verband wolle künftig wieder als Stimme der Vernunft wahrgenommen werden. Ein weiteres in einer endlosen Reihe von Beispielen, die die Wirksamkeit der allgegenwärtigen Cancel-Unkultur beweisen. Die aktuelle Situation erklärte der Unternehmer Michael Seyer aus dem Breisgau, ehemaliges Mitglied in dem Verband.
Dass ich da beigetreten bin, hat einen Grund. Ich bin Ingenieur für Elektrotechnik und auch mittelständischer Unternehmer. Und als solcher schaue ich natürlich dann auch auf die Welt. Und bei der Energiewende, die ich ja schon vor 20 Jahren sehr skeptisch beobachtet habe, habe ich gedacht, naja, die Leute werden schon nochmal schlau, wenn die Realitäten klar werden. Aber es ist jetzt einige Jahre her, dass ich gemerkt habe, die Leute werden eben nicht schlau, sondern das Land wird an die Wand gefahren. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt musst du mal langsam was tun und Einfluss nehmen. Ich war noch nie in irgendeiner Vereinigung so aktiv unterwegs und habe mir dann gesagt, eigentlich, wer außer den Unternehmern soll jetzt eigentlich noch entsprechend Druck aufbauen können oder Einfluss ausüben können auf die Politik, wenn nicht gerade der Mittelstand, der ja eine tragende Säule der ganzen Gesellschaft ist. Und deshalb bin ich bei den Familienunternehmern eingetreten und habe mich auch beworben, um in der energiepolitischen Kommission dort mitzuarbeiten und dort meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse, die ich auch aus anderen Netzwerken gewinnen konnte, in Bezug auf Energiewende einzubringen. Was ist eigentlich diese Brandmauer tatsächlich und was bewirkt die? Und eine Brandmauer, das kennt man ja als Unternehmer. Ich habe zwischenzeitlich auch mal ein Gebäude gebaut. Ich weiß also, was eine Brandmauer ist. Und die schützt ja in ihrem ursprünglichen Sinn gegen gefährliche Einflüsse von außen. Und damit ist ja der Begriff auch positiv besetzt. Und damit wird auch so eine Wertung möglich. Also wenn ich auf der richtigen Seite der Brandmauer bin, dann gehöre ich zu den Guten und bin sicher. Und wenn ich auf der falschen Seite bin, dann bin ich eben böse. Das wird gefährlich. Diese Wertung ermöglicht auch eine moralisierende Haltung bis hin zur Gewaltanwendung, was man jetzt auch sieht. Man erhebt sich jetzt darüber, dass man schlicht und einfach Mietverträge kündigt. Der Kontrafunk hat ja auch schon solche Dinge erlebt, Bankkonto gekündigt. Und diese Geschichte funktioniert perfekt. Das heißt, dass diese Brandmauer ein ganz geschickt politisch konstruiertes Konstrukt ist. Und das erlaubt es, mit moralisierenden Argumenten die Gesellschaft in Gut und Böse zu spalten und Missliebiges einfach auszugrenzen. Diese Brandmauer spaltet die ganze Gesellschaft. Von den Befürwortern der Brandmauer wird ja gesagt, wir müssen uns vor faschistischen Einflüssen schützen. Und man hat also sozusagen einen antifaschistischen Schutzwall hochgezogen. Und das hatten wir schon mal in Deutschland. Und diese Spaltung, die geht jetzt nicht mehr geografisch, sondern sie geht eben durch die Gesellschaft, durch Unternehmen, durch Verbände, durch Familien auch. durch alles Mögliche. Und es ist dann so, man ist auf der guten Seite oder auf der schlechten. Und wenn man auf der guten Seite ist, gibt es eigentlich auch Sicherheit und ein gutes Gefühl. Und das wird von den Medien gepflegt und getragen. Und ansonsten wird man entsprechend bekämpft. Ich habe mir die Rede von Frau Weidel im Bundestag letzte Woche zur Generaldebatte angehört. Und da sind doch einige Punkte, die ich praktisch wortgleich auch dem Verband der Familienunternehmer nahegelegt habe und gesagt, das ist dringend notwendig. Also wir brauchen die unternehmerische Freiheit. Wir müssen weg von der Bürokratie. Und ich kann das nicht verstehen, wo jetzt die Wirtschaftsfeindlichkeit im AfD-Programm zu finden sein soll. Sicher muss man nicht alles gut finden, was die AfD sonst an Ideen hat, aber ich glaube, das findet man bei keiner Partei. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall Gesprächsoffenheit haben und überhaupt mal wieder lernen in unserer Gesellschaft, dass wir einen ausgewogenen Diskurs pflegen. Das haben wir komplett verlernt. Ich denke, dass wir uns wieder auf die tragenden Säulen unserer Volkswirtschaft besinnen. Und das ist auf jeden Fall mal unser bewährtes Wertefundament und dessen Tugenden. Das ist zuallererst mal ein respektvoller Umgang miteinander. Wir müssen auch die Menschenwürde ernst nehmen. Also wenn ich sehe, wie man da miteinander umgeht, das ist jetzt nicht nur einseitig. Ich denke, dass die Aggression von der einen Seite auch Aggressionen auf der anderen Seite schürt. Da müssen wir unbedingt abrüsten. Wir müssen miteinander sprechen und wieder einander zuhören. Wir müssen auch verstehen oder versuchen, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Das heißt ja noch lange nicht, dass ich den auch vertreten muss. Und eben auch zulassen, dass es einen anderen Standpunkt gibt als meinen eigenen. Wenn man wirklich was ändern möchte, dann muss man auch eine Versöhnungsbereitschaft zeigen und dem anderen auch eine Umkehr ermöglichen. Es ist manchmal schwierig, wenn man den anderen so demütigt, wenn er umkehren muss, dass er praktisch ein Spießrutenlaufen erlebt. Es ist eine Untergangsstimmung in jeder Beziehung und das tut der ganzen Gesellschaft nicht gut.
In der Schweiz setzt derweil eine Volksinitiative die Regierung unter Druck. Die sogenannte Kompass-Initiative will eine passive Mitgliedschaft in der Europäischen Union verhindern. Die aktuellen Verhandlungen des Bundesrates laufen darauf hinaus, dass die Schweiz automatisch EU-Recht übernehmen und den Europäischen Gerichtshof der EU als rechtliche Instanz akzeptieren muss. Das will die Initiative verhindern. Mehr Informationen gab es vom Unternehmer Marco Sieber.
Wenn wir ja in der Schweiz eine Initiative starten oder ein Referendum haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie das Volk abstimmen kann. Das eine ist das einfache Referendum, das heißt, da geht es um ein einfaches Volksmehr, also 50,1% würde dann reichen. Und dann gibt es das sogenannte Ständemehr, also obligatorische Referendum. Dann müssten auch alle Kantone, also die 26 Kantone, Altkantone, einverstanden sein. Und das muss dann beides erfüllt sein. Also man muss dann die Mehrheit auch bei diesen Kantonen haben. Und das bedeutet eigentlich, dass in der Abstimmung ungefähr 56-57% des Volkes einverstanden sein müsste. Sonst würde das Ständemehr in der Regel nicht erreicht. Also es ist eine höhere Hürde. Und bei so einem ganz wichtigen Vertrag ist es natürlich eminent wichtig, dass hier eine klare Mehrheit des Volkes für so etwas aussprechen würde. Einerseits, wenn ich den Rahmenvertrag anschaue, dann geht es hier um eine dynamische Rechtsübernahme. Das bedeutet, dass wir fortlaufend über eine sogenannte Integrationsmethode, so heißt die öffentlich im Vertrag drin, Recht fortlaufend übernehmen müssen. Und dieses Recht gilt dann eben nicht nur für Exportfirmen, sondern vor allem eben auch für Firmen, die nur innerhalb der Schweiz arbeiten. Also jeder Gewerbebetrieb wäre davon betroffen. Und das ist natürlich ein massiver Einschnitt in unsere direkte Demokratie. Das Volk hätte bei diesen Gesetzen nichts mehr zu sagen. Man könnte nicht mehr darüber abstimmen. Also Sie sagen, man könnte darüber abstimmen, aber rein theoretisch ist es einzelweise möglich, aber praktisch ist das unmöglich. Also das ist schon so, der Vertrag ist natürlich massiv hier einschneidend. Aber es geht auch um das Vertrauen in den Bundesrat. Und da muss man schon sagen, es wird hier getrickst. Man versucht mit allen Mitteln, diesen Vertrag durchzudrücken. Es gibt leider ein paar EU-Turbos bei uns und man macht jetzt so gewisse Tricksereien. Und im Bundesrat haben wir ja 7 Stimmen und sie haben es jetzt fertiggebracht, dass sie eine 4. Stimme auf ihre Seite ziehen. Das ist Mitte, Bundesrat, neue Martin Pfister. Und somit hat man 4-3 entschieden, dass das obligatorische Referendum nicht nötig wäre. Wir wissen ja natürlich, wenn wir über die Grenze schauen, nach Deutschland, Frankreich und so weiter, dass hier eine große Bürokratie herrscht. Und vor allem, sie nimmt täglich zu. Wir hören auch Unternehmer, Gewerbebetriebe und so weiter, die sagen, wir leiden darunter. Und man weiß heute, dass in Deutschland ganz spezifisch etwa 50% der ganzen Bürokratie auf Brüssel zurückzuführen ist. Und mit dieser Rechtsübernahme importieren wir natürlich genau die gleiche Bürokratie. Und das trifft genauso auch das kleine Gewerbe, das nicht exportierende Gewerbe. Und wir hätten dann die gleichen schlechten Bedingungen, wie sie in der EU sind. Und wir würden unseren Standortvorteil natürlich massiv schwächen. Der Ansatz von der Europäischen Union, das war damals richtig, nach dem Krieg. Man wollte hier gerade Frankreich und Deutschland und die Länder wirtschaftlich so verbinden, dass man miteinander nicht mehr Kriege führen kann. Dieser Ansatz ist richtig. Aber im Maastrichter Vertrag in den 90er Jahren wurde dann plötzlich aus der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft wurde eine Europäische Union. Und man will, das ist klar erklärt, 80% aller Gesetze in Brüssel machen für alle Länder. Und dieser Einheitsbrei, der da jetzt kommt, führt natürlich auch innerhalb der EU zu massiven Spannungen. Und ich sehe einfach hier Brüssel in eine falsche Richtung gehen. Also man sieht da diese Spannungen und dieses Auseinanderdriften und dieses Abdriften in diesen rechten und linken Pole. Und ich glaube, das ist nicht gut. Die EU macht hier einen großen Fehler. Wir sind ja etwa 4.500 Persönlichkeiten und Unternehmer quer durch das ganze Bild der Schweizer Wirtschaft, also vom Kleinstbetrieb bis zu größeren Betrieben. Und wir sind keine Partei, wir sind überparteilich. Also wir haben uns auch aus allen Schattierungen haben wir Mitglieder. Und das ist jetzt eine völlig neue Rolle, die da auf Bern zukommt. Und die Parteien mögen uns nicht gerne, außer natürlich die Kritischen wie die SVP. Aber die Linken haben sehr große Mühe mit uns, weil da plötzlich sogenannte Wirtschaftsleute sich in ihren Garten einmischen und plötzlich Politik machen. Und sie sind natürlich der Meinung, sie können das viel besser. Nur wir sind natürlich das Volk und wir sind auch die Hauptbetroffenen. Und das wird nicht gerne gesehen, aber wir sind ernst zu nehmen. Wir sind stark und wir haben doch ein großes Gewicht inzwischen in der Schweiz, auch in der Öffentlichkeit.
Der renommierte Ökonom Hans-Werner Sinn erklärte kürzlich in einem Interview mit der Weltwoche, die AfD sei, entgegen der immer wieder aufkommenden Verlautbarungen, keine wirtschaftsfeindliche, sondern eine wirtschaftsfreundliche Partei. Jedoch kritisierte Sinn die nationale Ausrichtung der AfD. Demnach missachte sie Möglichkeiten und Notwendigkeiten, mit ganz Europa zu kooperieren. Auch die vorgeschlagene Steuerreform stößt auf geteiltes Echo. Wir befragten dazu den Volkswirt Professor Fritz Söllner, der das AfD-Steuerkonzept wesentlich mitgestaltet hat.
Nach meinem Eindruck sind in der AfD wesentlich mehr kompetente Politiker unterwegs als in anderen Parteien, insbesondere auf dem Gebiet der Wirtschafts-, Finanz- und Steuerpolitik. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und das hat sich auch in dem aktuellen Antrag der AfD zur großen Steuerreform gezeigt. Wer mehr interventionistisch, etatistisch, regulierend unterwegs ist, der ist mit den Positionen der AfD nicht wirklich einverstanden und spricht ihr vielleicht deswegen auch Kompetenz ab. Aber ordoliberale Marktwirtschaftler, die sehen sich von der AfD eigentlich stetigt und gut vertreten und gestehen ihr auch dementsprechend die Kompetenz zu, die sie auch tatsächlich hat auf diesen Gebieten. Frau Weidel ist ja promovierte Ökonomin, hat in Bayreuth bei Professor Oberender promoviert, also dieselbe Universität, von der ich auch komme. Von daher weiß ich, dass sie da eine sehr gute Ausbildung genossen hat und dass sie auf jeden Fall wesentlich kompetenter ist auf ökonomischem Gebiet als die meisten der im Bundestag vertretenen Politiker. Es ist mutig, alte Zöpfe abzuschneiden. Es ist liberal im Sinne, dass den Bürgern mehr Freiraum gegeben wird. Und es ist vielleicht insofern konservativ, als auf ein altbewährtes, aber auf ein Konzept, das es schon länger gibt, zurückgegriffen wird, nämlich von Professor Kirchhoff, dessen Steuerkonzept weiterentwickelt wurde. Ich habe den Eindruck, dass dieses Steuerkonzept sich schon angeguckt wird. Also es wurde ja jetzt zum zweiten Mal in den Bundestag eingebracht. Beim ersten Mal, als noch die FDP drin war, hat man von Seiten der FDP schon gehört, mehr oder weniger unter der Hand. Ja, das ist ja schon ganz vernünftig und ein proportionaler Steuersatz finden die auch gut. Aber selbstverständlich, wenn es von der AfD kommt, müssen sie es trotzdem ablehnen und dagegen stimmen. Das Kirchhoff-Konzept, das wurde ja anfangs von der Union propagiert und auch von Frau Merkel hochgehalten. Insofern sollte man eigentlich davon ausgehen, dass es kompatibel ist mit der Union. Allerdings, wie die Union heute aufgestellt ist, wage ich das zu bezweifeln. Mit den anderen zurzeit im Bundestag vertretenen Parteien ist es gewiss nicht kompatibel. Die AfD hat zu Recht darauf hingewiesen, dass der Staat eigentlich zu viel ausgibt. Das Problem des Staates sind nicht die Einnahmen, sondern die Ausgaben. Und die Einsparpotenziale, die die AfD aufgezeigt hat, die sehe ich auch auf dem Gebiet der Klima-Energiepolitik, auf dem Gebiet der Zuwanderung, auf dem Gebiet des Bürgergeldes, der Entwicklungshilfe und so weiter und so fort. Da lassen sich schon ganz erkleckliche Summen einsparen. Ich denke schon, dass man mit einer AfD-Regierung eine deutlich solidere Haushaltspolitik hätte und dass die Schuldenbremse eingehalten werden würde. Das Steuerkonzept ist von verschiedener Seite schon kritisiert worden als ungerecht. Das ist absolut daneben. Wir würden mit dem Steuerkonzept der AfD die Steuergerechtigkeit einen riesengroßen Schritt voranbringen. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Zum einen haben wir heute die Situation, dass viele Einkünfte unterschiedlich besteuert werden. Man kann sich jetzt immer darüber streiten, wie progressiv ein Tarif sein soll. Aber zur Steuergerechtigkeit gehört auf jeden Fall, dass alle Einkünfte gleich besteuert werden. Das ist heute nicht so. Nehmen Sie jemanden, der als Arbeitnehmer unterwegs ist, der zahlt Steuern in Höhe von bis zu maximal 45%. Jemand, der nur Zinseinkünfte bezieht, zahlt nur 25% Steuern. Ja, also gibt es eklatante Ungerechtigkeiten. Dann die vielen Ausnahmen, Sonderregeln, Befreiungstatbestände, die sich hauptsächlich auch Gutverdienende, Besserverdienende zunutze machen können, weniger die Normalverdiener. Und schließlich die Tatsache, dass der Staat insgesamt von den Bürgern einfach zu viel wegnimmt. Ja, wir haben eine Staatsquote von fast 50%. Und es ist auch ein Zeichen von Steuerungerechtigkeit, wenn allgemein die Steuerbelastung zu groß ist. Im Übrigen wäre es auch so, dass man nicht immer nur auf die aktuelle tarifäre Steuerbelastung gucken darf und sagen, ja, die Reichen, die zahlen jetzt 45%. Im Gesetz steht das vielleicht so, aber wenn man die tatsächliche Steuerbelastung von Multimillionären und Milliardären in Deutschland anschaut, dann sieht man, dass deren Steuerbelastung 25% beträgt. Deutlich niedriger als beispielsweise von irgendeinem gut verdienenden Arbeitnehmer. Ja, also das würden wir alles beseitigen, diese Ungerechtigkeiten mit einem einheitlichen Steuersatz von 25% für alle und für alle Einkünfte. Da würde auf jeden Fall Steuergerechtigkeit, könnte man wieder davon sprechen, dass die existiert in Deutschland. Und das ist heute nicht der Fall.
Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt hat einen neuen Beraterkreis zur Islamismusbekämpfung ernannt. Zentrale Aufgabe des Kreises sei die Erarbeitung eines Bund-Länder-Aktionsplans Islamismusbekämpfung. Die Botschaft ist unterdessen ebenso luftig wie alle Botschaften, die viel versprechen, ohne je Effizienz, geschweige denn Erfolg, nachweisen zu müssen. Demnach müsse der Ideologie des politischen Islams ebenso ablehnend begegnet werden wie den Rechtsextremisten und Linksextremisten. Große Worte mit einer gepfefferten Portion Doppelmoral und Scheuklappenprotest. Bedenkt man, dass Innenminister Dobrindt erst kürzlich einen Linksextremisten zum Leiter der Bundeszentrale für politische Bildung ernannt hat und dass alle sogenannten Volksparteien für das Gedeihen der Misere verantwortlich sind, die sie nun bekämpfen wollen. Ein neuer Arbeitskreis soll es nun also richten, das importierte Problem mit dem politischen Islam. Die Sozialwissenschaftlerin und kommunale Gleichstellungsbeauftragte Astrid Warburg-Mantay erklärte im Interview, was sie davon hält.
Ich muss sagen, dass ich bisher es so erlebt habe, dass nichts bis ganz wenig getan wurde. Und diejenigen Politiker, wie zum Beispiel Herr Reul, die versuchen, damit kritisch umzugehen und tatsächlich auch Maßnahmen zu ergreifen, dass die immer wieder im Fokus massiver Kritik stehen. Unter normalen Umständen würde ich sagen, sie haben alle kläglich versagt. Aber wir können hoffen, dass das jetzt mit diesem Beraterkreis aus den unterschiedlichsten Bereichen anders läuft. Ich hoffe es.
Was ist vom Staatssekretär und Vorsteher des Beraterkreises Christoph de Vries zu erwarten?
Ich kenne Christoph de Vries seit vielen, vielen Jahren. Wir haben also gemeinsam schon vor dem IZH gestanden, dem Islamischen Zentrum Hamburg, das durch Frau Faeser dann zum Glück irgendwann auch geschlossen wurde. Also ich habe 10 Jahre davor demonstriert, Christoph auch viele Jahre. Wir haben gemeinsam gestanden, als die beiden Demonstrationen der Islamisten durch Hamburg gingen. Und ich habe ihn einfach als sehr klaren Politiker erlebt, der sich wirklich massiv engagiert, dem es auch egal war, ob er kritisiert wird durch eigene Parteigenossen und der ganz klar gesagt hat, das ist etwas, was hier passiert, was ich meinen Kindern, meinen Nachfahren nicht zumuten möchte und ich habe jetzt die Möglichkeit, dagegen anzugehen und ich mache das. Und so habe ich ihn erlebt und so erlebe ich ihn jetzt auch weiterhin. Er ist ja derjenige, wie Sie schon sagten, der den Hut auf hat in Bezug auf die Leitung dieses Beraterkreises, dieser 15 Experten. Und ich weiß, wir hatten also auch bevor er in den Bundestag gegangen ist, darüber gesprochen, was er sich so darunter vorstellte. Und dieser bundesweite Aktionsplan ist etwas, denke ich, was sehr, sehr sinnvoll ist. Und ich traue das auch denjenigen, die ich sozusagen von dieser Liste kenne, da sind einige, die ich auch persönlich kenne, ich traue denen das auch zu, dass die durchaus in der Lage sind, da auch entsprechende Empfehlungen auszusprechen und auch mit Vehemenz durchzusetzen.
Wie steht es um die anderen Personen, die berufen wurden?
Ich schätze sie ungemein. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit ihnen zusammen. Ich kenne ihre Einstellung, ihre Haltung, gehe mit der d'accord. Wir haben viele Gespräche miteinander gehabt, auf vielen Veranstaltungen zusammen gewesen. Und ich weiß, dass die also wirklich fundierte Fachkenntnisse haben, fundierte Erfahrungen mitbringen. Wenn ich zum Beispiel Ahmed Mansour mal herausgreife, dann ist das jemand, der auch gerade mit jungen Leuten ganz viel gearbeitet hat. Ist derjenige, der ursprünglich mal dieses Projekt Heroes gegründet hatte und der sich tatsächlich auch Gedanken darum gemacht hat, was passiert mit Jugendlichen und Heranwachsenden mit Migrationshintergrund? Wie werden die sozusagen auch gefischt von Islamisten? Wie kann ich dem entgegnen? Wie können wir Präventionsarbeit leisten? Ich finde, er leistet wirklich großartige Arbeit und ich schätze ihn sehr. Und genauso Güna Balci, die viel zu dem Thema auch im Vorwege schon geleistet hat, mit ihrem Film zum Beispiel, mit ihrer Arbeit zum Mythos des Jungfernhäutchens, also die selber aus dieser Community kommt und aus dieser Community heraus ja auch massiv angegriffen wird als Nestbeschmutzerin und dass die sich das eben auch zutraut, dann Integrationsbeauftragte im Bezirk Neukölln zu werden, das finde ich ist eine ganz tolle Leistung, eine ganz großartige Leistung und wir können sie einfach auch nur unterstützen und ich denke, sie ist gut in diesem Bereich, das geht ja um Praxisprävention, Deradikalisierung und Integration, wo sie drin ist und Ali Atantopak auch und auch Rebecca Schönbach, die zum Beispiel ganz viel auch zu Extremismus geforscht hat und Ali Atantopak sowieso. Das sind Leute, die wirklich unglaublich viel Wissen und unglaublich viel Erfahrung mitbringen. Das ist das, was ich wirklich schätze und wo ich auch etwas erwarte.
In Österreich gibt es den Geschlechtseintrag divers, künftig auch schon für Neugeborene im Mutter-Kind-Pass. Denn gemäß dekonstruktiver, postmoderner Weltsicht ist alles divers, das nicht in sogenannte heteronormative Gesellschaftskonstrukte passt. Folglich geht so manch woker Variabilitätsfetischist davon aus, dass Neugeborene und Kleinkinder so lange im Sahnetopf der genderdiversen Beliebigkeit strampeln, bis irgendeine Form von Butter entsteht, in der sie sich zu Hause fühlen. Wie sinnvoll ein diverser Geschlechtseintrag für Neugeborene ist, darüber sprachen wir mit dem Gynäkologen Dr. Armin Breinl.
Der Hintergrund war, dass man die Frauen dazu gebracht hat, regelmäßig während der Schwangerschaft zu einer Kontrolle zu gehen, damit praktisch Probleme während der Schwangerschaft rechtzeitig erkannt werden können. Das hat auch zu einer deutlichen Reduzierung der Kindersterblichkeit oder Neugeborenensterblichkeit geführt und ist eine absolut zu bejahende Maßnahme, die da eingeführt wurde. Dafür, dass die Mütter zur Kontrolle gehen, gibt es dann auch immer einen sogenannten Stempel auf die sogenannte Steuerseite und die Mutter bekommen, wenn sie das alles ausfüllen, dann auch ein Geld refundiert. Für uns Frauenärzte, die mit Tag ein, Tag aus zu tun haben, ist es sowieso unverständlich, was ein Eltern-Kind-Pass soll. Es geht ja in dem Mutter-Kind-Pass prinzipiell nur um die Mutter und das Kind. ein Vater hat in den sogenannten Mutter-Kind-Pass ja als zu Untersuchender nichts verloren. Also da gibt es ja keine Kontrollen, dass die Väter untersucht werden würden. Also im Endeffekt ist es ein medizinisches Dokument, wo Daten der Mutter und des Kindes eingetragen werden. Eltern-Kind-Pass ist einfach passiert, weil man eben das alles vielleicht ausgleichen wollte, den Vater mehr herausheben wollte. Keine Ahnung, was wirklich im Hintergrund ist. Auf jeden Fall für uns ist ein absoluter Schwachsinn. Und ich muss auch sagen, meine werdenden Mütter, die das sehen, lachen alle darüber und sagen, was soll das jetzt, was soll ein Eltern-Kind-Pass? Wer diese Ideen gebracht hat und durchgesetzt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall von medizinischer Seite ist es nicht ausgegangen und es fordert eigentlich nur ein Kopfschütteln. Und ich muss auch sagen, ich kann mich mit dem gar nicht abfinden, weil ein Eltern-Kind-Pass ist für mich ein unverständlicher Ausdruck für dieses Dokument. Das Problem ist, wir müssen das im Rahmen der Erstuntersuchung eintragen. Das macht entweder die Hebamme oder der Arzt. Und da wird das Kind natürlich untersucht, wenn es auf die Welt kommt. Und entweder hat es einen Penis oder keines. Also entweder ist es weiblich oder männlich. Was anderes kann man hier eigentlich nicht entdecken. Es gibt Einzelfälle, wo vielleicht die Klitoris etwas größer ist. Es gibt einzelste Zwitterbildungen, aber die kann ich hier auch noch nicht diagnostizieren. Hierfür brauche ich erst weitere Untersuchungen. Prinzipiell erkenne ich entweder, schaut es aus wie ein Bub oder wie ein Mädchen. Alles andere ist einfach dumm und Stumpfsinn. Hat eigentlich in einem Mutter-Kind-Pass nichts verloren. Wenn ich mir unsicher bin, dann brauche ich gar nichts eintragen. Ich bin seit über 40 Jahren jetzt in der Geburtshilfe tätig, war 10 Jahre im Krankenhaus. In dieser Zeit hatten wir 10.000 Geburten. In meiner ganzen Karriere habe ich einmal ein Kind erlebt, wo wir eigentlich im Ultraschall schon nicht wussten, wird es ein Bub oder ein Mädchen. Von der Klinik her ist es dann eher als Bub diagnostiziert worden. Bei der Geburt wurde ebenfalls das als Bub diagnostiziert. Es war dann aber ein Mädchen mit einer großen Klitoris, es war ein sogenanntes AGS-Syndrom. Diese Fälle sind extrem, extrem selten und wenn sowas vorkommt, dann wird es durch weitere Untersuchungen abgeklärt. Aber es ist sicher nicht notwendig, hier jetzt eine eigene Rubrik zu finden. Man könnte vielleicht eine dritte Rubrik mit nicht eindeutig definierbar hinschreiben, aber alles andere ist einfach Schwachsinn. Hat das eine rechtliche Konsequenz später? Also es ist einfach ein Unsinn, weil es ist auch so, dass jetzt bei den Impfungen, wenn die Neugeborenen bekommen jetzt in Österreich die sogenannte RSV-Impfung, auch hier sollte man eintragen, diese gleiche Unterteilung wie Mutter-Kind-Pass. Ich weiß nicht, von welchen Idioten dieses vorgebracht wurde. Ich kann mich damit nicht abfinden. Ich finde das sogar für krank. Und hier jemanden, der frisch auf die Welt kommt, schon irgendwie vorzupräjudizieren, was es immer mal werden soll. So kommt mir das Ganze vor.
Das Freilich-Magazin, das Magazin Kompakt, die Journalisten Flavio von Witzleben und Aya Velasquez, der Kontrafunk. Was haben diese Medienmacher abgesehen von ihrer Unabhängigkeit gemeinsam? Richtig, allen wurde bereits ein Bankkonto gekündigt. Unangefochtener Spitzenreiter in der Rangliste der Debanking-Betroffenen ist jedoch der Österreicher Martin Sellner, dem seit 2017 nicht weniger als 97 Konten und Zahlungsdienstleister gekündigt haben. Die Fachanwältin für Finanz- und Kapitalmarktrecht, Kerstin Bonchef, gab ihre Einschätzung zum immer stärker werdenden Debanking.
Letztendlich beeindruckt uns alle dieser Vorgang oder diese Vorgänge. Denn zum einen kann jeder von uns betroffen sein und es kann ihn treffen. Und zum anderen haben wir hier so ein Spannungsfeld von Grundrechten, einerseits bei der Bank, andererseits beim Kunden. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie solche Vorgänge in der Regel ablaufen, es ist jetzt so, wir haben nicht hunderte von Fällen, Gott sei Dank, sondern die Praxis besteht natürlich auch in anderen bankrechtlichen Fragestellungen. Aber wenn uns diese Fragen erreicht haben, zum Beispiel von Gewerbemandaten, läuft es in der Regel so ab, dass die Bank in der Regel 4 Wochen vorher den Kunden bittet, er möge sich doch eine andere Bank suchen. Und in der Regel dann, wenn der Kunde das nicht macht, einen Monat später in etwa die Kündigung folgt. In der Regel kündigt die Bank auch die gesamte Geschäftsbeziehung. Das heißt, wenn bei Gewerbemandaten zum Beispiel ein Konto Corent dranhängt, ist das besonders schmerzlich, weil natürlich nicht nur der Girovertrag dann endet, sondern auch die Konto Corent-Linie. Konto Corent ist ein Mittel gerade bei gewerblichen Unternehmen, die Möglichkeit zu überziehen. Ja, sagen wir mal ein Kontokorrent bis 10.000 Euro. Der Unternehmer kriegt zwar Einnahmen, aber hat beispielsweise am 1. des Monats die Löhne, Gehälter zu zahlen, Versicherungen zu zahlen. Dann kann er, obwohl er diese Einnahmen nicht hat, ausschöpfen die Kontokorrentlinie bis beispielsweise exemplarisch 10.000 Euro Zahlungen leisten. Und dann kommen im Laufe des Monats die Einnahmen und man füllt es wieder auf. Bei Gewerbetreibenden ist es in der Regel auch so. Da hängt der Mietvertrag dran, da hängen die Sozialversicherungsleistungen, die wir ja schulden als Arbeitgeber, und zwar pünktlich, jeweils zum, ich sage jetzt mal, 25. des Monats. Und es hängen viele gesetzliche Steuerpflichten auch da dran. Wenn das Konto jetzt gekündigt wird, bedeutet das in der Regel nicht, dass der Kunde nicht mehr über seine Guthaben verfügen kann. Aber es ist so, dass die Bank dann Einnahmen, die dann noch folgen sollen, in der Regel, ich sag mal, wie sperrt. Der Kunde hat dann sein Kontoguthaben und muss zusehen, dass er innerhalb der Kündigungsfrist sich schnellstmöglich eine zweite, weitere Bankverbindung sucht. Clever ist der, und ich habe meine gewerblichen Mandanten so beraten und ausgestattet, also in diesen Zeiten sollte man unbedingt Wert darauf legen, dass man nicht nur eine Geschäftsverbindung hat, sondern zwei oder drei. Das finde ich besonders schade, denn vor zwei oder drei Jahrzehnten war es so, dass die Unternehmer eine Bank hatten, die Hausbank, die über Generationen hinweg so ein Unternehmen begleitet hat. Dieses ist aber meines Erachtens jetzt mit den Möglichkeiten, die das Gesetz ja der Bank bietet, nämlich zu kündigen, nicht mehr ganz so zeitgemäß. Also man sollte sich doch für alle Eventualitäten, ohne Angst zu machen, wappnen. Die Bank arbeitet oder operiert unter einer Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben. Dazu gehören auch allgemeine Geschäftsbedingungen. Die Banken haben allgemeine Geschäftsbedingungen und die Sparkassen haben eben solche. Bei den Sparkassen ist es richtigerweise in der Nummer 26 der AGBs geregelt. Wir unterscheiden das Recht zur ordentlichen Kündigung und das Recht zur außerordentlichen Kündigung. Bei einer außerordentlichen oder auch fristlosen Kündigung, also von heute auf morgen, muss ein wichtiger Grund dafür vorliegen. Das Gesetz schreibt jetzt nicht ausschließliche Gründe vor, sondern der Gesetzgeber spricht von insbesondere. Das heißt, einige der Kündigungsgründe sind benannt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere gibt. Jetzt fragen Sie, was sind Kündigungsgründe? Zum Beispiel eine Kontopfändung oder eine Verschlechterung der Vermögensverhältnisse. Oder aber der Kunde muss Sicherheiten geben und tut dieses nicht. Was die Sparkasse aber keinesfalls machen darf, sie muss bei all diesen Kündigungsgründen das Willkürverbot vermeiden.
In Österreichs Universitäten werden zwangsweise exorbitant hohe Summen vor allem für die Unterstützung linker Projekte eingenommen. Darüber sprachen wir mit Moritz Jeitler, Student und Obmann der bürgerlichen Aktionsgemeinschaft JUS.
Die ÖH per se als Körperschaft ist verfassungstechnisch garantiert als Pflichtvertretung aller Studenten im Land. Dabei wäre eigentlich das Augenmaß und das starke Fokusgebiet eigentlich die Arbeit in Serviceleistungen, Beratungsstellen, Sozialtöpfen. Das ist aber leider nur ein ganz kleiner Teil, weil ein Gutteil dann eben der Mittel dafür verwendet wird, entweder Gesellschaftspolitik zu machen, die eigentlich in dieser Körperschaft keine bis eine sehr geringe Rolle hätte und eben ganz oft Projekte gefördert werden, da das Ganze politisch besetzt ist, die eher sehr, sehr linkslastig sind und das in keinster Weise die Mehrheit der Studenten abdeckt. Psychosozialtöpfe sind ein ganz starker Fokus, dann solche Dinge wie eben Beratungslagen für eben Studenten, die sich in einer finanziell prekären Situation befinden, Erasmus-Sonderförderungen, Dinge, die irgendwie einem Studenten was bringen im Alltag, wären eigentlich der gesetzlich vorgelegte Fokus, der da sein sollte. Stattdessen passiert es eben ganz oft, dass dann Projekte gefördert werden, die eben in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen stattfinden, die absolut nichts damit zu tun haben und dann reine gesellschaftspolitische Meinungsmache stattfindet mit Geldern, die eben alle zahlen müssen. Und das ist eben das große Problem, was meine Fraktion vor allem regelmäßig kritisiert, weil eben das große Problem ist, dass wir nicht als ÖH eben diesen Auftrag erfüllen. Wie gesagt, es gibt zum Beispiel keinerlei Fördertöpfe für Jungeltern, die zum Beispiel Probleme haben mit der Betreuung bei Abendvorlesungen. Es werden dann aber zeitgleich Gelder ausgegeben für eine NGO, die sich der Balkanroute widmet oder der Roten Hilfe Gelder in Höhe von mehreren 10.000 Euro gesponsert. Und das ist das große Problem dieser Pflichtkörperschaft. Ich bin selber im Mandatar in der ÖH-Bundesvertretung. Da sitzen 55 drinnen auf den Hochschulen und in der Fakultät gibt es dann auch einmal eben quasi drunter zwei Ebenen. Das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, wie die föderale Ebene in Deutschland gegliedert ist mit eben quasi einer nationalen Ebene und dann eben den Bundesländern und drunter quasi Kommunalebene. So ähnlich funktioniert das in der ÖH im Kleinen. Und in diesen Referaten wäre eigentlich die Aufgabenteilung ganz klar. Man bräuchte ein Wirtschaftsreferat, man bräuchte wahrscheinlich zur Beratung für Erasmus, man bräuchte ein Referat für Sozialfragen, was dann tatsächlich Realität ist, zum Beispiel in der ÖH-Bundesvertretung oder auch auf der ÖH der Uni Wien, ist, dass es dann ein queeres Referat gibt, dann gibt es ein feministisches Referat, dann gibt es ein Referat für Antirassismus, dann gibt es ein Referat für Antifaschismus, dann gibt es noch zusätzlich ein Referat für Bildungspolitik, dann gibt es noch ein Öffentlichkeitsreferat. Alles Themenbereiche, die eigentlich deckungsgleich wären und wo dann Menschen reingesetzt werden, Studenten, Junge, die eigentlich in einer mehr oder minder bezahlten Situation gut abgesichert sind und selber dann dort niemanden Rechenschaft legen müssen für das, was sie tun. Und bei den Studenten kommen dann meistens sehr, sehr wenig der Projekte überhaupt an, wenn es überhaupt Projekte gibt. Am Ende des Tages ist die politische Mehrheit da drinnen, dadurch, dass die Wahlbeteiligung so niedrig ist, eine sehr klar linke. Und da ist eben die Situation so, dass in diesen Referaten dann diese Randthemen bespielen und aufblasen und da drinnen auch gut bezahlt werden. Also wir reden da von Funktionärspauschalen von mehreren hundert Euro im Monat, die unversteuert sind und wo man eben keinerlei rechenschaftspflichtig ist, außer gegenüber der Univertretung oder eben der Bundesvertretung. Wir haben in Österreich einen Wahlanteil bundesweit bei der letzten ÖH-Wahl von nicht einmal 23% gehabt. Das ist aber eine Kammer, in der 400.000 Menschen einzahlen. Das sind zum Vergleich für die Zuhörer mehr Leute als von den kleinsten Landtägen in Österreich, die drei kleineren gewählt werden und wahlberechtigt sind dort. Und dort wählen aber nur 22%. Und das deckt natürlich in keiner Form die breite Masse des politischen Willens der Menschen an der Hochschule ab. Und das ist das große Problem, weil am Endeffekt eine ganz kleine Minderheit über die Mehrheit und diese Mittel bestimmt. Und die bürgerlichen und mittigen oder gar rechten Kräfte sind sehr am Rand. Also ich kann jetzt nur da kurz aufzeigen, der RFS, der Ring Freiheitlicher Studenten in Österreich, die FPÖ ist stärkste Partei im österreichischen Parlament, hat nur 3% der Stimmen auf der Hochschule. Die Aktionsgemeinschaft, die politisch unabhängig ist, aber sich klar bürgerlich einordnet, hat nur 21%. Und dann noch Liberale und kleine Unabhängige haben noch einmal zusammen vielleicht 12. Und der Rest sind kommunistische Listen, die grünen Studenten und die sozialistischen. Also eine breite linke Mehrheit.
Das war der Nikolauswochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie die Nikolausausgabe von Argus Ohren. Diesmal unter anderem zur linken Gewalt in Gießen, zu subversivem Lachen über eine deutsche SPD-Ministerin und zu einem möglichen weiteren EU-Korruptionsskandal. Den nächsten Wochenrückblick gibt's am 13. Dezember ab 2 Uhr morgens. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Robert Mayer.
geht.